Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer und hallo liebe Ida.
Hallo liebe Kimi. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Du schaust übrigens gut aus. Du schaust richtig gut aus, finde ich. Ich habe mir das jetzt extra für unsere Aufnahme aufgehoben, das zu sagen.
Oh, ja? Das ist süß.
Du schaust energiegeladen aus, auch wenn das wahrscheinlich, also ja, in einem Trainingslager oft genau anders ist, aber ich finde, du strahlst.
Ja, danke schön. Ja, ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen müde, ich finde, man sieht es mir schon an, aber wahrscheinlich, weil ich so viel Farbe bekommen habe vom Laufen in der Höhe.
Erzähl mal, wie ist es denn? Wie war die erste Woche?
Es ist anstrengend. Sie war sehr trainingsintensiv. Ja, ich bin eigentlich echt ganz happy, so wie es läuft. Also ich bin hier im Sporthotel in Pontresina und eigentlich muss ich mich um nichts kümmern, weil ich nur laufe, esse, schlafe. Muss aber sagen, dass so diese zweite Einheit, die versuche ich immer um 18 Uhr rum zu machen oder noch später wegen UTMB-Start, die ist für mich noch richtig tricky. Also da habe ich noch echt viel mit Magenproblemen dann danach oder währenddessen zu tun und hoffe, dass ich das noch umstellen kann bis zum UTMB vom Rhythmus. Ich wollte eigentlich diese Woche einen Testwettkampf laufen, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, weil der eben um 18 Uhr starten würde, ob das so sinnvoll ist. Das lasse ich mir noch ein bisschen offen. Aber sonst läuft es echt ganz gut, also die Umfänge passen, ich habe viel Freude, mir tut nichts weh, bin eigentlich sehr happy. Wie geht's dir denn?
Eine Frage noch ganz kurz, weil das interessiert mich tatsächlich. Wenn du jetzt in dem Hotel bist, hast du dann quasi Vollpension, also hast du Frühstück, Mittag und Abendessen?
Nee, hier gibt's Halbpension in diesem Sport, ich weiß nicht, wie man das nennt, in dieser Sportbuchung, in diesem Package, und da ist Frühstück mit drin und Abendessen, und mittags kann man hier schon auch was essen. Ich mache das immer so ein bisschen abhängig davon, wie lange meine Einheit am Morgen dauert. Entweder esse ich hier was oder, ja, es gibt hier auch ein, wie heißt das hier, Migros oder so. Da kann man sonst halt auch was kaufen. Ja, ich mache das davon abhängig, wie lange ich unterwegs bin.
Genau. Okay. Ja, das wollte ich, aber das hat mich nur interessiert, weil du meintest.
Ja, ist ja auch spannend.
Ja, also, genau.
Nee, es funktioniert so ganz gut. Aber jetzt zu dir, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin gerade in München noch bis morgen früh. Ich fahre morgen zurück nach Chamonix und war jetzt letzte Woche in Zell am See, also in Kaprun in Österreich für ein Shooting. Das war sehr, sehr schön. Und bin jetzt seit Samstagabend in München, was auch sehr schön ist, mal wieder hier zu sein. Mal kurz.
Warst du heute Morgen schon laufen in München?
Nee, heute noch nicht.
Danach.
Weil tatsächlich, ich bin ein bisschen von meinem früheren, weil früher bin ich wirklich direkt aus dem Bett raus losgelaufen eigentlich, meistens nüchtern. Und inzwischen ist irgendwie eher der Rhythmus, dass ich ja erstmal eine große Tasse Kaffee trinke, ein bisschen in der Zeit lese und ein bisschen halt Warm-up, Stretching und so. Und dann fange ich meistens um 9 oder 10 erst an. Das hat sich ein bisschen verschoben.
Das klingt aber eigentlich ganz gut.
Ja, genau. Nö, mir geht's auch gut. Ich kann mich nicht beschweren. Mal ein bisschen wieder Stadt-Vibes, bevor es dann wieder in die Berge geht zum letzten Trainingsblock vor dem OCC.
Wirst du bis zum UTMB oder OCC in Chamonix bleiben oder vorher nochmal wegfahren?
Es ist die Überlegung, ob ich noch Sierra Senal laufe. Dann wär ich zumindest 2-3 Tage nochmal ein bisschen raus aus Chamonix, aber ansonsten bin ich nur dort, ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe hier schon ein paar Leute getroffen, die Sierra Senal laufen. Also die Nienke ist auch hier in St. Moritz.
Okay.
Und also St. Moritz ist ja direkt neben Pontresina eigentlich. Und beim Laufen, also auf dem Trail, habe ich 2 Franzosen getroffen. Die laufen auch Sierra Senal und OCC.
Okay.
Und gestern an der Hütte habe ich auch 2 Norweger getroffen, die auch meinten, sie laufen Sierra Senal. Also.
Oh wow. Okay. Scheint ja eine Trailrunning-Ecke zu sein, in der du da steckst.
Ja, die Trails hier sind wunderschön. Man kann halt echt richtig viel laufen, auf ganz viele Berggipfel, große Runden machen, und trotzdem ist man halt die ganze Zeit auch unten in der Höhe. Es ist schon fürs Training echt ein Traum.
Sind die Trails anders? Also wie würdest du den Unterschied zwischen Innsbruck und den jetzigen Trails in der Schweiz bezeichnen oder beschreiben?
Also hier in und um Pontresina sind sie eigentlich sehr gut laufbar. Mhm. Klar, weiter oben sind manchmal technischere und steinigere, aber sonst sind sie eigentlich sehr gut laufbar. Das ist auch der Grund, warum ich dann für die nächsten 2 Wochen im Pitztal nochmal ins Höhentrainingslager gehen man darf und damit da die Trails nochmal technischer sind für den UTMB. Aber ich finde die Kombi eigentlich ganz gut, weil hier kann ich dann echt viel gut schnell laufen und muss nicht so viel wandern oder halt vor mich her kraxeln, nur wenn man halt ganz oben am Grat ist. Da ist es natürlich technischer.
Mhm. Okay. Klingt voll gut. Schaut auch wunderschön aus, was man so auf deinen Instagram-Stories miterlebt.
Ja. Ja, ist auch wirklich schön.
Das Training der Woche.
Ja, du, dann frage ich dich jetzt, was es war dein Training der Woche?
Tatsächlich ist es mal das erste Mal, dass ich ehrlich gesagt kein Training der Woche habe. Ich weiß nicht, ob diese Antwort zählt, aber durch das durch das Shooting und jetzt auch hier, also es war generell die ganze letzte Woche war eine Erholungswoche, weil die Wochen davor sehr intensiv und sehr lang waren. Und ich könnte jetzt irgendwie, also es gab wahnsinnig schöne, die Tage jetzt in Kaprun waren super schön, weil wir waren auch am Kitzsteinhorn oben und so weiter. Also wir waren in den Bergen jeden Tag und das war schön, aber das kann man jetzt nicht wirklich als Training bezeichnen. Und alle anderen Läufe waren wahnsinnig unspektakulär und nur sowas wie 60 Minuten Dauerlauf oder keine Ahnung. Deswegen gibt's bei mir diese Woche ehrlich gesagt kein wirkliches Training der Woche, sondern eher die Erkenntnis, dass meine bisher, dass die letzten 4 Wochen Training wahnsinnig, wahnsinnig gut oder ihre Wirkung zeigen. Ich fühle mich sehr, sehr fit, auch jetzt bei dem Shooting, wo es wirklich was sehr, sehr ja schon anstrengend war, viele Sprints am Berg und so weiter und so fort, dieses Stop and Go, was ja ein Shooting oft beinhaltet, das lief alles gut, ich konnte alles gut wegstecken, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und das ist so ein bisschen vielleicht ein mentales Training der Woche, einfach die Erkenntnis, ja, man macht's irgendwie richtig und man ist auf einem guten Weg, das, ja, aber eine richtige Einheit habe ich heute nicht für dich.
Das finde ich aber auch sehr schön, also die Antwort zählt.
Sehr schön. Ja, und bei dir? Dein Training der Woche?
Ja, ich habe eigentlich auch überlegt, weil es gab natürlich gute Trainings, es gab auch Trainings, wo es eben im Magen nicht so lief und ich nicht so happy danach war. Aber mein Training der Woche ist eigentlich auch wegen einer Erkenntnis von letzter Woche, wo ich nachts laufen war und wir dann morgens zum Sonnenaufgang auf den Gipfel wollten. Und da ist dann der Johannes dazugekommen, also mitgekommen und wir sind den Berg hochgelaufen und auf der Hälfte etwa haben wir als Hilfeschreie gehört und es war noch stockduster, es war 4 Uhr in der Früh und hat so leichten Schneeregen gehabt, also das war so der Morgen, wo dann halt auch morgens Schnee in den Bergen wieder war auf einmal. Ich glaube, das war in Österreich und Deutschland auch so, in den höher gelegenen Bergen. Ja, und dann haben wir uns auf die Suche begeben und haben nach etwa einer Stunde jemanden gefunden, der dringend Hilfe benötigt hat, der mit seinem Rad nachts an der Brücke hängen geblieben ist und ganz weit, ich glaube 30, 40 Meter weit runtergefallen ist und so am Rand vom Fluss lag. Und ja, er konnte sich nicht richtig bewegen, hatte Hüft und Beine irgendwie, ja, richtig schlimme Schmerzen und wurde dann auch später mit Verdacht auf Brüchen da ins Klinikum nach Zürich geflogen. Und weil es aber so schlechtes Wetter war und es noch dunkel war und alles, hat es halt auch gedauert, bis Rettung und Heli kommen konnte. Und wir waren einfach richtig froh, dass ich ein Erste-Hilfe-Set dabei hatte, wie es in der Pflichtausrüstung ist, und eine Rettungsdecke dabei hatte. Und weil es war halt brutal kalt und er hat die ganze Nacht da schon gelegen. Ja, deswegen war das eigentlich mein Training der Woche, weil es die Erkenntnis war, wie wichtig es ist, mit Erste-Hilfe-Set laufen zu gehen oder zumindest mit diesem abgespickten, was wir auch bei Rennen brauchen. Und ich war ehrlich gesagt auch froh, dass ich nicht allein war, weil ich glaube, alleine hätte ich es nicht oder hätte ich mich nicht getraut, so lang zu suchen, wie jetzt, wo der Johannes dabei war. Und alleine hätte ich natürlich auch Musik gehört, also wahrscheinlich keinen Hilfeschrei wahrgenommen. Und deswegen ist das so ein bisschen mein Training der Woche. Es ist alles gut gegangen im Nachhinein. Die Rettungsaktionen und die Erste Hilfe, die Hilfskräfte, die Polizei, Krankenwagen, Bergrettung, Heli, das hat alles super gut geklappt und die waren alle super freundlich. Aber es war irgendwie trotzdem ein Schock und mir ist sowas sonst auch noch nie passiert. Ich habe ganz oft das Erste-Hilfe-Set dabei, aber halt nicht immer. Und ja, wollte jetzt einfach sagen, es ist gut, wenn man es immer dabei hat.
du hast, glaube ich, auf Instagram geschrieben, dass es dann für dich auch eine Zeit gebraucht hat, bis das ein bisschen, also ist ja klar, bis man diese oder das, was da passiert ist und was man mitbekommen hat, auch verarbeitet. Was passiert da dann in dir? Also wie denkst du dann auch über, weiß ich nicht, über unseren Sport und so weiter? Was geht da in dir vor?
Ja, also ich habe echt ein bisschen gebraucht, zum einen halt, weil ich auch super durchgefroren war. Ich hatte halt eine kurze Hose an und wir haben halt da echt bei, es waren am Anfang unter 0 Grad in der Nacht und da waren es vielleicht 0, bis morgens die Rettung kam, gewartet, sodass ich halt echt länger gebraucht habe, um so wieder auf den Damm zu kommen. Und dann hat es irgendwie mental auch voll gearbeitet, weil ich gedacht habe, es war keine gefährliche Stelle. Also auch die Brücke war eigentlich recht breit. Ich weiß nicht, ob es an der Dunkelheit lag oder woran es lag, dass er sich da verhakt hat mit seinem Rad. Und es war auch nicht super hoch, weil man ist ja hier schon hochgelegen. Es war vielleicht auf 2-3, also 2300 Metern, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe dann schon gedacht, man muss die Berge immer respektieren. Obwohl ich schon sagen würde, dass ich jemand bin, der immer Respekt hat. Also ich bin niemand, der einfach drauf losrennt oder drauf losgeht und sich alles zutraut, sondern ich bin schon eher ängstlich. Finde aber, dass es nochmal ja mir gezeigt hat, auch jemand, der in den Bergen lebt, der vielleicht jeden Tag mit dem Rad oder auch zu Fuß von da oben runterkommt, dem kann das eben auch passieren. Man muss halt immer wirklich wachsam sein und gut aufpassen. Das sagt sich jetzt auch leicht. Ich meine, ich war nicht bei der Situation dabei. Vielleicht hat er das alles gemacht und konnte es irgendwie nicht kontrollieren. Aber ja, das ist mir so danach durch den Kopf gegangen.
Ich habe bei dem Shoot, also ich habe deine Story gesehen und dann haben wir bei dem Shooting tatsächlich jeden Tag hatten wir ein Erste-Hilfe-Set im Rucksack.
Siehst du, dafür hat es sich schon mal gelohnt.
Also einfach
ist wahrscheinlich
nur,
nichts passiert.
Nee, es ist gar nichts passiert und so, aber weiß ich nicht, man kann ja, also es hat dann auch, weiß ich nicht, bei uns hat es gewittert und so weiter und so fort, am Tag zuvor und dann sind die Trails rutschig, was auch immer und irgendwie allein für den Kopf war es dann so, ja, was spricht dagegen, dieses kleine Bündel halt einfach mitzunehmen? Gerade, ich meine, es ging ja um nichts. Also ja, da ist es vollkommen wurscht, ob der Rucksack jetzt ein bisschen schwerer oder leichter ist. Aber es war einfach so, ja, also einfach nochmal eine kleine Bestätigung. Es macht durchaus Sinn, dieses Erste-Hilfe-Set mitzunehmen, vor allem in den Bergen und wenn man hoch unterwegs ist. Also ja, fand ich schon krass, als ich deine Story gesehen habe, auf jeden Fall. Aber gut, dass ihr dort wart.
Ja, es waren glückliche Zufälle, würde ich sagen. Auch, dass ich eben nicht Musik gehört habe, dass wir zu zweit waren. Es war schon alles wirklich gut so. Also sofern man in so einer Situation gut sagen kann. Alles Glück im Unglück, würde ich es vielleicht nennen.
Ja.
Aber ich habe mein Erste-Hilfe-Set eigentlich immer dabei, als ich recht frisch nach Innsbruck gezogen bin, Anfang 2020, einmal in den Bergen laufen war und das Wetter umgeschlagen ist. Und ich auf einer auch mir sonst sehr bekannten Route voll schnell runtergelaufen bin, weil halt es angefangen hat zu gewittern. Und da bin ich auch hängen geblieben und mir den Daumen an so einem Stein voll aufgeschlitzt und richtig doll und viel geblutet, bis ich unten zu Hause war. Und seitdem habe ich dann immer mir vorgenommen, wenn ich höher als, weiß ich nicht, 1500 Höhenmeter laufe, dass ich ein Erste-Hilfe-Set mitnehme. Irgendwann ist es dann natürlich dazu übergegangen, dass ich es einfach immer im Trail-Rucksack lasse. Und immer dabei habe, wenn ich mit einem Trail-Rucksack laufen gehe. Aber ich habe es seitdem nie wieder gebraucht. Deswegen eigentlich spannend. Also wahrscheinlich, wenn man es dabei hat, braucht man es im seltensten Fall. Aber es ist echt wichtig.
Ja, ich meine, in München war das jetzt immer nicht so nötig. Da bin ich die meiste Zeit auch ohne Trailrunning-Rucksack gelaufen. Aber in Chamonix, ich habe die Decke meistens dabei. Also nicht das ganze Set, aber die Decke habe ich eigentlich immer dabei. Aber ja. Ist, glaube ich, ein ganz guter Alarm für jeden, dass es vielleicht auch einen Sinn hat, dieses Set mitzunehmen, dass es nicht nur nervig ist und auch durchaus seine Gründe hat. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns dazu entschieden, keine Rennergebnisse mit aufzunehmen. Deswegen würden wir eigentlich zur Community-Frage kommen. Oder hast du vorher noch was?
Nee. Ich bin bereit für die Community-Frage. Ich finde sie nämlich sehr schön. Ich bin, ich freue mich drauf.
Die Community-Frage.
Unsere Community-Frage kommt heute von Paula. Und Paula hat uns gefragt, unser erstes Mal. Sie hat dazu auch Fragen geschickt. Und ich würde sie jetzt einfach durchgehen, so wie in der Schule, und dich abfragen.
Perfekt.
Also das erste Trailrennen.
Mein erstes Trailrennen war der Korsamarsch in Epps. Das war 2017. Es waren 21 Kilometer und ja 1000 und paar zerquetschte Höhenmeter. Und ja, das war sehr, sehr cool. Ich bin auch direkt als dritte Frau ins Ziel gelaufen und war danach, würde ich sagen, auf jeden Fall angefixt davon, von dem Sport.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen, wie du dich danach gefühlt hast. Wie ging es deinen Beinen danach?
Meine Beine, also der Downhill ist da ziemlich, das ist ziemlich steil, aber ziemlich laufbar, also genau mein Ding. Aber die Beine waren auf jeden Fall sehr, sehr, also der Muskelkater war absurd. einfach noch sehr ungewohnte Belastung gewesen. Ja, also aber mir ging's gut. Ich fand's sehr, sehr cool. Hat mir gut gefallen. Also nicht nur der Lauf selbst, sondern auch, was mich auch sehr begeistert hat, das weiß ich noch, war der Event generell. Also die Leute und die Stimmung dort und so weiter und der Käse, den es als Preis gab. Genau. Deswegen alles in allem sehr guter erster Eindruck vom Trailsport gewesen. Ja.
Ja, mein erstes Trailrennen war eigentlich halt diese Gerstetappe beim Transalpine Run 2017. Aber da man da ja nicht richtig an die Wertung gezählt hat, würde ich sagen, so das richtige erste Rennen war der Zugspitzmarathon 2018, den ich dann gewonnen habe. Ja, weil es laufbarer war, fand ich es nicht ganz so hart im Nachhinein, aber ich erinnere mich, dass nach der Gerstetappe 2017, das waren sowas wie 30 Kilometer und 2000 Höhenmeter, dass ich mich da eine Woche nicht richtig hinsetzen konnte. Also ich war auch angefixt und fand die Community richtig cool und dass man so durch die Natur rennt und trotzdem immer wieder an sein Limit geht, das hat mich wirklich beeindruckt. Gleichzeitig konnte ich mich danach eine Woche nicht richtig bewegen. Also.
Ja. Ja, das weiß ich auch noch.
Was war deine erste Langdistanz?
Beziehungsweise,
wie definieren wir Langdistanz genau?
Also ich würde sagen, also so wie ich die Frage oder wie ich es verstehe, ist alles über 40 Kilometer oder alles über Marathondistanz, Langdistanz, oder? Was meinst du?
Okay, also alles, was man Ultra nennt schon.
Genau. Und da war ich tatsächlich überrascht, aber ja, meine erste Langdistanz war 2018, der Karwendelmarsch. Das sind 52 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Ja, und ich habe vollkommen vergessen, dass ich den gemacht habe und dass ich dementsprechend sehr früh in meiner Trail-Karriere schon über 50 Kilometer gelaufen bin. Genau, das war meine erste Langdistanz.
Ja,
und bei dir?
Ja, also erster Marathon hatten wir eben, ich würde sagen, das erste Mal länger als Marathon war auch 2019 im Rahmen vom Transalpine Run, da bin ich mit der Suse Spanheimer zusammengelaufen und da war eine Etappe, ich glaube sogar hier in der Nähe bei School, 54 Kilometer lang und ich erinnere mich, dass es mir auch unheimlich viel Spaß gemacht hat und total schön war und wir an ganz vielen Hütten vorbeigelaufen sind und uns immer gesagt haben, da ziehen wir mal ein und da ziehen wir mal ein. Das war halt auch noch, bevor ich in den Bergen gewohnt habe und da habe ich schon gemerkt, dass mir die Langstrecke echt Spaß macht und dann bin ich aber 2019, 20, 21 eigentlich immer noch durch die Golden Trail Series Distanzen von 20, 30, 40 Kilometern gelaufen. Und mein erster richtiger Ultra war dann eigentlich erst Innsbruck, also der Innsbruck Alpine letztes Jahr, die 110 Kilometer in Innsbruck. Dann gleich doppelte Distanz.
Gleich mal doppelt.
Ja, es war ja auch anders geplant. Eigentlich wollte ich Istrien vorher die 60 laufen.
Stimmt, das war ja auch noch. Aber hast du, als du die 50 gelaufen bist, gedacht, dass du dann auch schon direkt bei den langen Distanzen bleibst? Oder bist du dann gerne wieder ein bisschen, also auf die kürzeren, in Anführungszeichen, Strecken zurückgegangen?
Ich würde sagen, es war eine Vernunftsentscheidung. Also ich wäre schon gerne direkt auf die langen Strecken gegangen, aber es hat halt so jeder um mich rum gesagt, hey, du bist immer eine von den Jüngsten, du musst die kurzen Sachen laufen, sonst macht man sich kaputt. Und ja, das war eher eine Vernunftsentscheidung, würde ich sagen.
Ja, okay.
Was war dein erster Vertrag beziehungsweise erster Profivertrag?
Also mein erster Vertrag in Kombination mit dem Sport war 2019 mit Adidas Terex, der ja bis heute auch geht. Aber bis heute ist es so, dass ich jetzt nicht nur alleine von meinen Verträgen mit verschiedenen Sponsoren leben kann oder möchte, je nachdem, sondern auch parallel dazu noch einen noch einen anderen Job habe. Aber ja, mein erster Vertrag war auf jeden Fall mit Terex 2019. Genau.
Mein erster Vertrag war mit Salomon 2017 auf 2018 im Winter irgendwie. Mein erster Profivertrag mit The North Face Anfang 2021. Und ja, ich würde auch sagen, dass Athletenvertrag vielleicht die bessere Formulierung ist, weil man natürlich es irgendwie auch die Kombination aus verschiedenen Verträgen mit verschiedenen Partnern ist, die es einem dann ermöglichen, vom Sport zu leben oder eben nicht oder wie man es auch immer handhabt. Die erste DNF, dein erstes Did Not Finish.
Also tatsächlich habe ich echt lang überlegt, ob ich vor dem Mont Blanc jetzt im Juni, wo ich nicht gefinisht habe, schon einen Trail Did Not Finish hatte. Und tatsächlich ist das nicht so. Deswegen war mein erstes Did Not Finish ein Straßenmarathon in Frankfurt. Das war 2019, wo ich nach 13 Kilometern rausgegangen bin, weil ich viel zu schnell losgelaufen bin. Und genau, dann noch ein Bahnrennen, das war glaube ich auch 2019, wo ich nicht gefinisht habe und dann halt der Mont Blanc, das waren meine drei Did Not Finishes, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und bei dir?
Mein erstes Did Not Finish war auch im Bahnlauf bei den deutschen Meisterschaften 5000. Da bin ich, glaube ich, hochgestartet in der U18 oder U20 und es war super heiß und ich bin aber nicht so gut zurechtgekommen. Und ja, ich hatte das aber auch bei Straßenläufen danach schon mal und dann beim Trail. Auf dem Papier wär's in der Golden Trail Series 2019 Zegama und Schottland. Wobei ich aber sagen muss, dass ich bei beiden Rennen vorher schon wusste, dass ich nicht laufen kann, weil ich verletzt war und eigentlich nur für den Content gestartet bin und dann eigentlich klar war, dass ich nach dem Start eh rausgehe. Und deshalb würde ich das nicht so richtig als DNF zählen, weil ich da halt im Kopf dann auch vorher schon wusste, dass ich heute nicht laufe. Da würde ich eher sagen, dass es ich glaube, es war 2021 Sky Rune, wo ich bei der Golden Trail Series echt ausgestiegen bin wegen Kreislauf und Hitze, also weil es mir so schlecht ging. Das war auch ein Nachmittagsstart, wo es richtig heiß war und ich gar nicht mit zurechtgekommen bin und direkt von irgendeiner Klausur aus der Uni kam und die Nacht durchgefahren bin und so die ganze Kombi einfach echt schlecht war, weshalb ich es da nicht ins Ziel geschafft habe. Aber das würde ich so als erste DNF beim Trail zählen.
Wie lange wirkt so ein DNF bei dir nach?
Ich würde schon sagen, dass es einen bis zum nächsten Rennen sowieso beschäftigt. Und auch wenn das Rennen sich dann jährt, also sowas zumindest mit Istrien bei mir dieses Jahr, dadurch, dass ich da letztes Jahr über den 60 so gestürzt bin und dann aufgeben musste, war ich dann dieses Jahr am Start irgendwie auf der einen Seite nervös, weil ich wusste, letztes Mal bin ich nicht ins Ziel gekommen, auf der anderen Seite wollte ich es mir aber auch irgendwie zeigen. Also ich würde schon sagen, dass man das lange mit sich rumträgt, oder? Mhm. Wie würdest du es sagen?
Ja, deswegen frage ich, weil es gibt ja tatsächlich auch viele, die sagen, ja, es ist jetzt halt blöd gelaufen, aber abhaken und weitermachen. Zumindest sagen das viele. Ich bin da aber gar nicht so. Also jetzt auch Mont Blanc, das hat ehrlich gesagt ewig nachgehallt und es war auch so, dass ich bin ja letztes Wochenende noch den Argent Trail gelaufen und da, selbst da im Start war es so, die Angst wieder nicht zu finishen. Weil man einfach, ja, irgendwie, das kommt ja auch von woher. Also so ein Did Not Finish ist ja oft verletzungsbedingt, kann ja aber genau auch mental bedingt sein, was ja bei mir eher der Fall war. Und dann fragt man sich schon, hängt das jetzt immer noch drinnen, diese, ja, Problematik, bin ich immer noch nicht so richtig imstande, leiden zu können oder so weiter. Und deswegen, bei mir hängt es ewig drinnen, ewig, 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 ewig. Aber ja, sollte es eigentlich nicht. Eigentlich sollte man schon loslassen und weitermachen und nach vorne gucken. Aber deswegen habe ich gefragt, weil ich glaube, da sind wir uns auch ähnlich.
Ich glaube, du stehst nächstes Jahr einfach wieder am Start vom Mont Blanc Marathon und dann wird es ein richtig gutes Rennen.
Schauen wir mal.
Ich bin mal überzeugt.
Ja.
Dein erstes Trainingscamp, erstes Trainingslager.
Tatsächlich, also 2018 war das mit der LG Bamberg, also mit meinem damaligen Laufverein in Porek, wie auch immer, in Kroatien. Das war mein erstes Trainingslager und das, also das erste Mal, dass wir wirklich, da waren wir, so wie du jetzt, so ähnlich halt auch in einem Sporthotel mit geilem Buffet und so weiter, wo man wirklich nur in dieser, ja, sich halt sehr aufs Training fokussieren kann und alles Weitere wird einem abgenommen. Und mein erstes Trainingslager mit Terex war dann 2019. Genau. Und seitdem halt nur noch natürlich mit Terex gemacht. Aber ja, da ich ja nicht so einen langen Sport-Background habe wie du jetzt zum Beispiel, ist es relativ alles so ein bisschen gestaffelt, ist mir aufgefallen. Also alle Daten, die ich dir nenne, beziehen sich so auf 2017, 2019, 2018, weil das da erst so richtig angefangen hat, mein Sportleben. Ja. Bei dir? Ich wette früher.
Ja, so meine ersten Tenniscamps. Weiß ich gar nicht, wie alt ich da war. Konnte ich wahrscheinlich gerade laufen. Nein, ja, ich habe mich jetzt auf Laufen bezogen und da war ja mein erstes Lauf- oder Leichtathletik-Trainingslager Idrea Marina, so nennt man es, glaube ich, 2011 mit der LGX Feld gewesen.
Okay.
Das ist echt krass. Schon länger her. Das habe ich auch echt cool in Erinnerung. Also mir hat im Trainingslager von Anfang an immer richtig viel Spaß gemacht, so dass man sich um nicht viel mehr kümmern muss, außer sein Training und Schlafen und Essen. Das ist schon nicht schlecht.
Würdest du, mal eine Frage, würdest du Trainingslager als, also jetzt mal auch unabhängig von jetzt von der Tatsache, dass es jetzt auch unser Job ist und so weiter, aber wäre das für dich auch eine Bezeichnung für einen Urlaub?
Auf gar keinen Fall.
Gell? Okay.
Nee, ja. Dafür dreht sich alles nur ums Training. Also ich finde gerade hier, die Tage kommen einem so kurz vor, wenn du zweimal laufen gehst und auch echt lange. Also ich hatte jetzt gestern und vorgestern wen da, der so das Laufen filmtechnisch begleitet hat oder so meinen Tagesablauf und hat auch gesagt, ja, außer Laufen und Schlafen bleibt nicht viel Zeit für was anderes. Mhm. Und so habe ich auch das Empfinden. Und meine Familie ist auch gerade an der Côte d'Azur im Urlaub und da habe ich immer so ein bisschen neidisch drauf geschaut und gedacht, das wäre jetzt auch schön. Also da ist der Kontrast schon krass, würde ich sagen, zwischen Urlaub und Trainingslager.
Ja, weil das ist ja das, was man, also zum Beispiel im März, wo ich mit einem Terex-Team auf Fuerteventura war im Trainingslager, kam dann halt oft dieser Kommentar so, ja, voll cool, dass ihr da alle zusammen Urlaub macht. Und wir dachten uns halt auch so, ja Leute, Urlaub. Wir machen hier keinen Urlaub. Also wir chillen jetzt hier nicht 10 Tage auf Fuerteventura in der Liege und lassen uns sonnen. Wir sind hier schon zum Arbeiten. Aber ja. Deswegen wollte ich es halt mal fragen, weil ich glaube, dass, ja, also das ist Arbeit.
Ja, es ist halt ein schwieriger Zwiespalt, finde ich, wenn es zum Beispiel um Rennen geht, wenn Rennen woanders sind oder weiter weg sind und man davor oder danach noch da ist. Da, finde ich, hört man das öfter, dass jemand sagt, ja, wir machen jetzt hier noch eine Woche Urlaub. Da tue ich mich auch hart, weil zum einen entweder du hattest ein echt hartes Rennen und regenerierst, wenn es ein langes war, dauert es länger. Oder du hattest ein nicht so gutes Rennen und es hängt dir die ganze Zeit nach. Also ich bin da richtig schlecht dran, das zu vereinen. Ich verstehe natürlich, dass es auch oft damit zusammenhängt, dass man sich, wenn man einen normalen Job macht, freinehmen muss und das deswegen auch irgendwie als Urlaub bezeichnet wird. Aber ich tue mich da auch schwer, wenn das mit Trainingslagern oder Rennen verbunden ist. Und ich selber würde auch sagen, so Ende diesen Jahres geht's nach Sizilien in der Saisonpause und das ist so eigentlich mein erster Urlaub ohne Laufen in den letzten 5 Jahren. Also es ist das erste Mal, dass es klappt mit der Saisonpause und dem Urlaub gleichzeitig, sodass ich echt mich darauf freue, dass ich da auch mal die Beine hochlegen kann.
Ja, ich hatte das jetzt in Kaprun, hat mich der eine Filmer gefragt, wann ich das letzte Mal im Urlaub war und ich musste echt überlegen. Also das ist echt her, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dadurch, dass man ja eh so viel unterwegs ist, sportbedingt oder jobbedingt, ist dann für mich Urlaub ganz oft einfach daheim zu sein. Deswegen also wirklich, dass ich bewusst in den Urlaub gefahren bin, das ist echt schon lange her. Bei mir auch. Ja,
also ich habe schon öfter dann meine Familie mal in ihrem Urlaub besucht, 2019 oder 2021 oder so. Aber da war dann trotzdem halt auch Training im Vordergrund. Mhm. Also ich habe dann vormittags mein Programm gemacht und dann nachmittags was mit ihnen gemacht oder so. Mhm. Also deswegen finde ich es das auch schwer als Urlaub zu bezeichnen. Man ist schon woanders, aber ja, ich freue mich auch darauf, dann mal einen Urlaub zu machen, wo ich keine Laufschuhe schnüren muss in der Früh und denken muss, wenn ich jetzt trainiere, dann steht es nicht allen im Weg rum den ganzen Tag.
Und dir selbst am wenigsten.
Ja.
Ja, schön. Gut.
deine erste Uhr.
Meine erste Uhr war eine Garmin Forerunner, die 245, wenn ich mich, also ja, ich habe mal geguckt, genau. Wie die heißt. Ja, die hat mir mein damaliger Freund geschenkt, weil ich bin bis dahin ohne Uhr unterwegs gewesen. Und dann hatten wir immer Bahneinheiten und so weiter und ich war nie mit Uhr oder generell nicht mit Uhr. Und unser damaliger Trainer hat dann gesagt, Kimi, es wäre cool, wenn du dir eine Uhr zulegen würdest. Und dann habe ich die zum Geburtstag geschenkt bekommen, das weiß ich noch. Ja,
aber genau. Bei uns war es eigentlich ähnlich. Also wir haben im Internat oder halt mit der Trainingsgruppe am Olympiastützpunkt immer die Dauerläufe und Bahneinheiten und so gemacht. Und ich hatte eigentlich nie eine Uhr, sondern klar, irgendjemand in der Gruppe hatte immer eine Uhr. Die meisten waren ja auch älter. Und sonst hat der Trainer halt sowieso immer rausgestoppt, aber da hatte ich nie eine Uhr. Und dann war meine erste Uhr auch so eine ganz einfache, wo man nur stoppen kann, halt ohne GPS und alles. Und die hatte ich auch echt lange. Und dann habe ich, ich habe die auch erst, ich glaube 2019 oder so weggetan, weil irgendwie, ich fand das gar nicht so schlecht, mit der laufen zu gehen, weil da kannst du dich halt echt auch gut auf dein Gefühl dann verlassen, weil du kannst halt nicht genaue Kilometersplätze haben. Und dann habe ich eine Apple Watch Sport gehabt und mit der bin ich auch beim Zugspitz damals gelaufen.
Ach krass,
als ich den gewonnen habe beim ersten Trail. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Akku durchgehalten hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß, dass im Ziel ich dann eine Suunto-Uhr bekommen habe und seitdem bin ich eigentlich bei Suunto. Also.
Ah, stimmt, da gewinnt man. Nee.
Damals war es nicht ein Preis. Ein Preis war damals ein Liegestuhl von Leki, glaube ich.
Geil.
Ja.
Okay.
Und eine Übernachtung oder ein Wochenende in Garmisch,
ja, das
wenn
ist cool.
Ich mich richtig erinnere. Ja. Aber danach habe ich auf jeden Fall eine Suunto-Uhr zum Testen bekommen und dann hat es vielleicht so, ja, damals war das auch noch so, dass Salomon immer mit Suunto so Vereinbarungen hatte und wenn man Salomon-Athlet war, ist man dann auch schnell zu Suunto und unter Vertrag gekommen und so bin ich damals zu Suunto gekommen. Ist jetzt heute alles anders, aber das ist auch schon ganz schön lange her, also 2018 war das und vorher hatte ich echt keine richtige Uhr, würde ich sagen.
Ich habe jetzt auch in der letzten Woche mal überlegt, wann ich oder wie ich genau zu Suunto gekommen bin. Wir wussten es auch beide nicht mehr so genau, weil es ja ein Suunto-Shooting war, deswegen haben wir da mal überlegt. Aber ja, ist interessant, wann dann so die Anfänge sind und so weiter. Ich erinnere, also meine erste Suunto-Uhr war auf jeden Fall die Suunto 9 Baro, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, bei mir nämlich auch. Dann sind wir wahrscheinlich etwa zeitgleich hingekommen, weil wir haben beide, glaube ich, diese große, ich glaube, es war die Ampit oder so, die so einen riesen Hype hatte.
Ja.
Die haben wir, glaube ich, beide verpasst oder den Hype.
Ja, also die hatte ich nicht.
Ja, wird etwa
aber ich weiß noch, dass ich sehr stolz war auf meine erste, ja, weil das war so, ja, schon anders einfach als halt die Garmin, weil die war dann im Vergleich dazu einfach sehr, ja, unauffällig und klein und dann war halt die Suunto 9 Baro so diese große Sportuhr. Ja, ich bin dann immer sehr stolz mit meinem Handgelenk voran quasi rumgelaufen. Ja.
Ja. Nicht schlecht, wie man so an so Sachen dann hängt, auch emotional.
Mhm. Ja, voll.
Was war deine erste Verletzung?
Ich hatte noch keine.
Auf Holzklopfen.
Ja. Also tatsächlich, ich hatte noch keine große Verletzung. Ich hatte halt ein paar Mal so, ja, keine Ahnung, so Zwickereien oder so. Also Dinge, die mich eher quasi für eine Weile aus dem Training oder auch aus dem Wettkampfgeschehen rausgenommen haben, waren bei mir Krankheiten. Also, aber Verletzungen tatsächlich noch nichts gehabt, ja.
Ja, das ist nicht schlecht. Also meine erste Verletzung, wo ich das erste Mal eine Woche Pause machen musste, war, ich glaube 2012, wo ich eine Patellasehnenentzündung hatte. So am Knie. Und dann hatte ich halt im Bahn- und Straßenlauf im Internat halt echt viel Probleme mit Stressfraktur, Stressreaktion, pfeifisches Drüsenfieber. Also es hat sich echt gezogen und summiert, weshalb ich dann auch ewig lang keine Rennen machen konnte. Aber beim Trail hatte ich, 2019 hatte ich auch eine Stressfraktur Ende der Saison. Aber sonst, außer meinen, wie heißt es nochmal, der Knochen hier oben.
Schlüsselbein,
genau. Außer mein mir ist nur auf Englisch eingefallen. Oh Mann. Außer mein Schlüsselbein, was ich mir im Downhill mal gebrochen habe, weil ich im Downhill gestürzt bin bei den Four Trails.
Ah ja, da erinnere ich mich dran.
Ja, hatte ich so sonst auch keine schlimme Verletzung. Also hoffentlich bleibt es so.
Klopfen wir nochmal.
Ja, auf jeden Fall.
Aber auch da sieht man halt wieder, dass du halt schon wesentlich länger in diesem Leistungssportding drin bist als ich. Deswegen, ja.
Also um die Verletzung sollte es dir nicht schade sein.
Nein, natürlich nicht, das aber. Ja.
Dein erster Trainingsplan?
Auch 2017, im Laufe von 2017 war das irgendwann, weil ich bin 2016 in den Verein LG Bamberg eingestiegen und da haben wir immer erstmal als Gruppe eigentlich immer ersten Plan gehabt und irgendwann habe ich dann angefangen, individuell mit dem Felix zu trainieren und dann irgendwann im Laufe 2017, ich glaube nach dem Corsa-Marsch, danach haben wir dann angefangen, individuell zu trainieren und da habe ich dann meinen ersten Trainingsplan bekommen. Ja. Und du? 2008.
Nein, auch. Also da bin ich ja noch nicht gelaufen, da habe ich noch Tennis gespielt, aber beim Laufen war das auch so mit meinem Wechsel zum Laufen 2011. Ich erinnere mich ja noch ziemlich genau daran, weil ich bin ja eigentlich über den Schulsport und über einen so 5 Kilometer Regionsmeisterschaft von oder Landesmeisterschaft von Thüringen oder so dann zum Laufen gekommen. Und dann habe ich bei der LG Eichsfeld, wo ich dann in den Verein eingetreten bin, aber nur einmal die Woche Athletiktraining mitgemacht und sonst halt Lauftraining gehabt. Mhm. Und ganz am Anfang, der hieß, glaube ich, Horst, der hat mir dann das erste Mal mit Bleistift einen Trainingsplan geschrieben, wo er aufgeschrieben hat, Montag 6 Kilometer laufen, Dienstag gehen wir auf die Bahn, Mittwoch frei und dann ging das halt so weiter. Freitag war auf jeden Fall Athletiktraining drin, das weiß ich noch, und Samstag war auf jeden Fall sowas wie Berganläufe drin, was halt kein wirklicher Berg in meiner Vorstellung heute ist, mhm. aber... Das war so der erste Trainingsplan, den ich hatte. Und ich habe ab da, man musste damals für die Kader auch immer Trainingsprotokolle führen. Also immer in so Hefte und Bücher genau reinschreiben, was man gemacht hat, wie man sich gefühlt hat und so weiter.
Okay.
Das habe ich auch alles noch. Und da ist mein erstes Trainingsprotokoll auch von 2011. So ein Buch von, ja, halt immer 4 Wochen. Genau.
Hast du das noch?
Ja, alles.
Okay, cool.
Richtig süß, so richtig. Ja, heute bin ich über einen stocksteinigen Weg gelaufen. So, so richtig, ja.
Da haben sich schon die Trails angedeutet quasi. Ja.
Ja. Dein erster Sieg?
Mein erster Sieg war auch 2017, der Nidec 1000. Das ist ein... Ja, also Trail Run in der Fränkischen Schweiz, das sind 21 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Ja, das war mein erster Sieg bei einem Wettkampf. Genau. Mhm. Ja, sehr cooles Event, sehr schön, sehr klein, sehr familiär. Ja, das war cool. Da war ich sehr, sehr stolz drauf, ja. Genau. Bei dir?
Ja, ich musste eben dafür auch in die Trainingsprotokolle da schauen, weil da hat man eben auch Rennen und so aufgeschrieben. Mhm. Und danach wäre zumindest das Erste, was ich aufgeschrieben habe. Ich weiß, dass ich vorher schon dann 5 Kilometer Straßenläufe und so gemacht habe. Aber das Erste aufgeschriebene Kreismeisterin über 800 Meter.
Okay.
In der W13 war es, glaube ich. Und dann die Woche drauf bin ich Bezirksmeisterin über 2000 Meter geworden. Aber... ich weiß nicht genau, ob es das allererste war. Zumindest war es das erste, was ich so gefunden habe an Unterlagen.
War dann der Zugspitz dein erster Sieg über ja. im Trailrunning, oder?
Ja, weil es mein erstes Trailrennen war, genau.
Mhm.
Also bei der Gästeetappe hat man nicht in die Wertung gezählt.
Mhm.
Wäre ja auch unfair, wenn alle, die den ganzen Transalpin Run laufen, dann
würden alle nur ja. noch die Gästeetappenrennen mitmachen. Ja.
Genau. Ja. Dein erster Trailschuh.
Mein erster Trailschuh war von Sportiva, der Bushido. Mit dem bin ich auch den Karwendel gelaufen, den Corsa gelaufen. Ja, das war mein erster Trailschuh. War ein guter Schuh. Und ich glaube, irgendeinen Saucony hatte ich auch, aber der war richtig kacke. Also den hatte ich einmal an und nie wieder.
Shoe-Shaming ist das.
Naja, aber kann man ja, also der hat mir halt einfach nicht getaugt von allen möglichen Dingen her. Aber ja, der erste war Sportiva, genau. Ja.
Mein erster Trailschuh war ein Salomon Speedcross, aber halt dem geschuldet, dass ich da zu der Gästetappe eingeladen wurde von Gore und da gehörte das zu dem Equipment, was man bekommen hat. Aber ich erinnere mich noch, dass ich, also der war mir ein bisschen zu groß oder auch vor allem zu breit, weil ich habe ja einen sehr schmalen Fuß. Und ich erinnere mich, dass ich so schlimme Blasen hatte. So, so schlimme Blasen nach dieser Gästetappe. Also es gibt davon auch noch ein Bild. Da hat ein Fotograf von meinem Füßen ein Bild gemacht. Es war richtig schlimm.
Boah, aber sag mal ganz kurz, weil du es jetzt gerade gesagt hast, das heißt, du bist mit einem Schuh ein Rennen gelaufen, den du davor nie anhattest?
Ich hab die Kleidung und die Schuhe etwa eine Woche oder 2 Wochen vorher bekommen.
Okay.
Und habe es auch versucht einzulaufen, aber ich habe ja in Hannover gewohnt und so ein Speedcross-Schuh kann man einfach echt schlecht auf der Straße einlaufen. Also ich bin mit dem vielleicht 2 Mal eine halbe Stunde gelaufen. Und dann war da diese Gästetappe halt echt lang im Vergleich. Die war über 4 Stunden, glaube ich, oder sowas.
Mhm.
Und es war nass, also es war oben Schnee und dann, ja, ich weiß noch, dass ich echt schlimme Blasen hatte. Aber den Schuh gibt's auch immer noch. Also den, der steht immer noch bei uns zu Hause im Keller. Den hat meine Mama dann manchmal zum Gassi gehen genutzt mit dem Hund.
Perfekt. Den gibt es immer noch. Gut.
Da hängen gute Erinnerungen dran. Dein erstes Gel.
Meine erste Gel-Erfahrung war, glaube ich, Honey Power oder sowas hieß das, so Honiggels. Ganz fürchterlich, ganz arg süß. Ich habe mich aber da ehrlich gesagt kreuz und quer getestet und habe da auch massiv versagt. Ich habe immer gedacht, ich bin auch den Rennsteigmarathon mal gelaufen und so weiter und habe da halt ein Gel im ganzen Marathon genommen und so Zeug. Also es war wirklich ganz schlimm. Aber ich glaube, meine erste Gel-Erfahrung war so ein Honey Power Gel. Geschmacksrichtung Espresso, Honig oder irgendwie sowas, also was ganz, ganz Wildes. habe ich auch genau einmal, glaube ich, oder zweimal genommen und danach nie wieder. Das war meine Gel-Erfahrung, meine erste.
Meine erste Gel-Erfahrung ist gar nicht so lang her, das war letztes Jahr in Vorbereitung.
Ich schäme mich,
okay, in Vorbereitung auf Istrien, was dann am Ende mein erster Ultra war, erst Innsbruck war, habe ich im März angefangen, Gels zu testen. Ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, ich habe auch wild durcheinander getestet, so wie du. Ich fand alles richtig schlecht, das hat mir nicht geschmeckt, dann ist mir wieder hochgekommen oder ich habe es nicht vertragen. Also ich habe es dann auch ziemlich schnell hinter mir gelassen und darauf gesetzt, dass ich das übers Trinken mache. Muss aber da auch zugeben, beim Trinken, ich bin zum Beispiel 2019 die ganze Golden Trail Series nur mit Leitungswasser gelaufen. Also ich habe echt das lange nicht durchstiegen, dass man sich was ins Trinken macht. Das war auch eben da 2019, als ich mit Suse den Transalpin gelaufen bin, hatten wir danach immer so Physio bei den Outdoor-Physios. Und da hat er mich dann immer gefragt, und wie war es heute? Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ganz gut, aber es war sowas wie der vierte, fünfte Tag. Heute spüre ich schon echt die Waden, die haben mir auch echt immer gekribbelt, so nach 20 Kilometer. Dann hat er mich gefragt, was ich denn so während des Laufs zu mir nehme. Und dann habe ich gesagt, ja, Wasser. Und ich glaube, da waren es noch so, wie heißen diese, es war so ein fester Riegel, den ich halt noch genommen habe. Und dann hat er gemeint, wieso ich denn in mein Wasser nichts reinmische. Da muss man so ein ISO-Getränk reinmachen. Dann bin ich in den Supermarkt gegangen nach der Physiobehandlung und habe mir sowas wie so von ISO-Star oder so Pulver gekauft und das für den Rest des Transalpine Runs in mein Getränk gemixt. Und dann habe ich danach in der Winterpause mich damit das erste Mal auseinandergesetzt und dann so 2020 so auflösende Powerbar-Tabletten das erste Mal in mein Getränk gemacht. So. Ja, also es ist auch noch nicht so, ich weiß nicht, dafür, dass ich da schon die Golden Trail Series gelaufen bin, also die World Series und so größere Rennen gemacht habe, die auch lange gedauert haben, finde ich es krass, dass ich nur Leitungswasser getrunken habe.
Ich finde es tatsächlich fast schon erschreckend, muss ich sagen, weil das ist ja krass, also das ist, Ahnung.
Also nicht nachmachen, jeder, der das hört, das ist einfach dumm.
Interessant, okay. Ja. Also ich dachte, ich bin da relativ schlecht aufgestellt, aber ich muss sagen, in dem Zusammenhang bin ich dann hier, ja, habe ich da ein bisschen früher damit angefangen. Interessant.
So ist es, aber das kann man euch mal ehrlich sagen.
Wir sind ja hier sehr ehrlich und authentisch, aber ja, ich habe letztens in deiner Story gesehen, dass du Spring Energy getestet hast. Mhm. Richtig. Und?
Habe ich aber auch schon länger jetzt, also ich habe es schon vor der WM und so probiert.
Okay.
Ich probiere immer noch wild durch und manche gehen mal besser, mal schlechter, mal klappt das eine Gel, mal klappt es nicht. Mhm. Ich mag die grundsätzlich gern, wenn sie einfach sehr natürlich sind und nicht so viel Zusätze drin sind. Ja. Ich komme gar nicht zurecht mit Gels mit Koffein drin und ja, bin da immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, würde ich sagen. Mhm. Das ist echt
verstehe ich aber. Also ich finde, also ich Gel, es wäre das Erste, was ich weglassen würde, wenn es, also ich finde es auch ganz fürchterlich. Also selbst Spring Energy, was ich gern mag, ist wirklich eher Kampf als gerne nehmen.
Hier bei den Trainingsläufen am Vormittag klappt das aber ganz gut mit der Verpflegung. Also da laufe ich meistens halt lange. Da klappt es für mich erstaunlich gut, besser als zu Hause. Vielleicht auch ein bisschen der Höhe geschuldet, dass ich mehr Appetit habe. Aber ich habe auch viele Sachen so dabei, die man echt essen kann. Also ob das Knäckebrot ist oder so richtige, ja, nicht Müsli-Riegel, aber halt so Riegel aus Datteln oder Nüssen. Und das klappt ganz gut. Also ich muss nur noch lernen, dass ich das dann im Rennen auch hinkriege. Aber im Moment klappt das zumindest ganz gut.
Das ist doch schon mal gut. Der richtige Schritt in die richtige Richtung, Ida. Ja. Dafür ist ja so ein Trainingslager auch da.
Das stimmt, das stimmt. Zum Lernen und Scheitern. Kommen wir zur letzten Frage. Dein erstes internationales Rennen.
Mein erstes internationales Rennen war Limone 2018. Das war das erste Mal, dass halt, ja, dass ich, dass da eine italienische Stimme in dem Fall oder halt eine Stimme in einer anderen Sprache das ganze Rennen moderiert hat und so weiter und so fort. Und dass ich, ja, das Gefühl hatte, international in der Startlinie zu stehen. Davor waren es halt immer lokale Rennen gewesen. Ja, das war mein erstes internationales Rennen. Das war voll cool. Das war schön. Hatte eine ganz andere Atmosphäre als die Rennen, die ich davor gelaufen bin. Ja, habe ich gesagt, wann es war? Nicht, gell? Doch, 2018.
Doch, hast du. Ja. Genau.
Doch, doch.
Ja, bei mir waren, also man ist ja beim Straßenlauf so 5 und 10 Kilometer ganz oft bei Oster- oder Silvesterläuften in anderen Ländern schon eingeladen, also das oder da gelaufen. Deswegen, aber das würde ich jetzt erstmal außen vor lassen. Beim Trail war mein erstes internationales Rennen auch eigentlich mein zweites Rennen direkt nach dem Zugspitz. Bin ich eben Dolomiti Sky Race gelaufen, weil ich, nachdem ich beim Zugspitz gewonnen habe, da zur Golden Trail Series eingeladen wurde. Und das war damals Teil der World Series. Ja, und fand es total schrecklich. Haben mir danach geschworen, nie wieder Sky Races zu machen. das war aber mein erstes internationales Rennen. Und da, ja, habe ich gedacht, wow, das Niveau ist echt hoch. War aber vielleicht auch nicht schlecht, sich so von Anfang an in das kalte, kompetitive Wasser zu schmeißen, weil manchmal denke ich, es schadet nicht, wenn man sich so dann besser einordnen kann.
Also war es bei uns beiden Italien. Cool.
Ja.
Sehr schön. Ja. Ja, ich erinnere mich auch an das Gefühl, also ich weiß gar nicht, wie vielte Dame ich war, es war auf jeden Fall nicht der Rede wert. ja, da merkt man dann schon, okay, der Unterschied zu einem Nidec 1000 in der fränkischen Schweiz und einem Limone Sky Race ist schon auf jeden Fall vorhanden. Aber ja, es war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Ja.
Ja. Ja, cool. Ja. Irgendwie war es cool, weil man so ein bisschen nostalgisch drin.
Also ehrlich gesagt, ich fand die Frage super, super cool, weil ich ja diese ganzen Dinge von dir auch noch nicht wusste. Deswegen fand ich super spannend. Sehr, sehr schöne Frage, liebe Paula. Vielen Dank.
Fand ich auch. Na gut.
In diesem Sinne.
Genau, in diesem Sinne.
Ja.
Gibt es nicht mehr viel zu sagen.
Doch, ich habe eine Frage. Was steht heute an auf deinem Trainingsplankalender?
Ich habe heute meinen lockeren Tag. Heute Morgen wollte ich was Alternatives machen. Wahrscheinlich gehe ich gleich Aquajoggen oder aufs Rad. Ich mache es ein bisschen abhängig vom Wetter, weil ich halt, wenn draußen Aquajoggen will, nicht in der Halle. Und heute Nachmittag einfach nur ein lockerer Dauerlauf. Also heute ist ein entspannter Tag.
Okay, Recovery Day.
Und bei dir, morgen geht's nach Chamonix.
Genau, morgen früh fahre ich zurück und heute jetzt gleich auch nur ein lockerer Dauerlauf hier in München, ein bisschen Krafttraining und so. Ich war gestern auch in München laufen und es war halt wieder nur so ein Durchgeschiebe durch die Menschen und ein Stehen an den Ampeln. so schön es ist, hier zu sein. Ich liebe München wirklich, aber ja, habe ich ja letztens schon gesagt, also das Laufen ist wirklich, da fragt man sich wirklich, wie ich das wirklich so lange ausgehalten habe, ohne durchzudrehen. Das ist schon echt, also die Ampeln sind ein absoluter Killer. Wahnsinn.
Aber ich war neulich bei meinem Bruder zu Besuch in München und da bin ich an der Isar gelaufen. Und er wohnt da ganz dicht, also man brauchte von ihm nicht lange und da konnte man unendlich lang laufen. Das war richtig herrlich.
Ja, das ist schön, aber man muss schon erstmal hinkommen. Und je nachdem, wo man wohnt, hast du dann halt erstmal 30 Ampeln, die du überqueren musst. Aber ja, also ich will mich jetzt hier gar nicht beschweren. München ist schon auch schön zum Laufen. Also ich freue mich jetzt auch drauf, aber ja, das ist der Plan für heute.
Genau. Das klingt sehr gut. Dann, vielen Dank
und Dankeschön.
Wir hören uns nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf und ganz viel Spaß noch in deiner Trainingswoche in der Schweiz.
Dankeschön. Ciao.
Tschüssi.